Deutschlandfunk. Musikjournal.
Der diese Musik geschrieben hat, der dreht sich wahrscheinlich gerade im Grab herum, weil Russland sich selbst die Teilnahme an der Fußball-EM verspielt hat durch den Angriffskrieg auf die Ukraine. Dmitri Schostakowitsch haben wir da gerade gehört und der war ein echter Fußballfan. Für ihn war der Fußball, war das Stadion ein Fluchtort aus dem Leben in der russischen Diktatur. Cornelia de Rese berichtet in unserer Sommerreihe zur Fußball-EM.
Fußballfans sind erfindungsreich. Oft gestalten sie noch vor dem Anpfiff eine Performance oder entrollen Plakate, die nur für diesen Tag in stundenlanger Arbeit entstanden sind. Am 25. September 2016 wurde so ein großes Konterfei eines Komponisten sichtbar, der alles andere als Fußballhymnen komponiert hat. Der Mann auf dem Plakat trägt kleine Brille. Auf offizieller Bühne ist er zurückgezogen und still. Aber im Stadion in St. Petersburg ist er Fan mit Feuer und Spielkenner voller Leidenschaft. Dmitri Schostakowitsch. An diesem Septembertag feierte der Petersburger Block vom Club Zenit den 110. Geburtstag seines größten bekannten Fans. Am liebsten hätte Schostakowitsch selbst auf dem Platz gestanden, als Schiedsrichter. Immerhin schloss er in den 1930er Jahren eine Ausbildung als Schiedsrichter ab und pfiff für Mannschaften in der Kreisklasse bei Fuß- und Volleyballspielen. Wenn er also als Fan nach einer gelben Karte schrie, wusste er, worum es ging. Ins Stadion kam er oft zu spät, kaufte überteuert hastig Karten, um dann im Mantel und mit schwarzer Aktentasche, seinem Markenzeichen, sein Team zu verfolgen. Er hatte erfolgreich Kontakt zum Trainer der Mannschaft Zenit gesucht und tauschte sich mit Sportjournalisten aus. So kam es, dass er 1942 sogar einen Leitartikel über die Leningrader Spieler in der Sportzeitung Krasny Sport schrieb. Krasny Sport, roter Sport, ein offizielles Magazin, denn auch Fußball bzw. das Stadion war in der Sowjetunion ideologisch besetzt. Wenn sich Schostakowitsch in die Zuschauerränge drängelte, musste er das übergroße Bildnis des Genossen Stalin passieren. Sport und damit auch der Fußball stand für Stärke des Sozialismus. Und doch gab es im Spiel jenen unkalkulierbaren Moment, den nicht einmal die Partei zu regeln vermochte.
Das Spiel stellte eine Utopie dar, weil es eine Mischung von festen Regeln ist und ein Zufall, eine Kreativität. Also etwas, was entsteht, durch Inspiration und Engagement entsteht.
So die in Berlin lebende Kiewer Publizistin Katja Petrovskaya, ausgewiesene Schostakowitsch-Kennerin, 2012 in einem Interview für Deutschlandfunk.
Er fuhr buchstäblich zu fast allen Spielen, nicht nur die in Leningrad damals stattfanden, sondern in Moskau, und ein paar Mal kam er sogar nach Tbilisi, um Spiele seiner Lieblingsmannschaft anzuschauen.
Und er selbst formulierte:
Fußball ist das Ballett für die Massen.
Fotos, die von Schostakowitsch im Stadion entstanden sind, zeigen einen agilen Mann, begeistert, mit Körperspannung, energisch.
Er ist wie ein Kind, Augen leuchten, und man hat wirklich das Gefühl, dass Schostakowitsch sich Fußballstadion ausgetobt hat.
Ein Bild, das andere, die ihn erlebten, nicht bestätigen. Sie berichten von einem geduckten Mann, wortkarg, bisweilen mit verhuschten Augen. Fragen wich er aus und antwortete nur vorsichtig und bedacht. Bereits seit 1929 lebte er mit ersten Repressalien, als seine Oper Die Nase missgünstig diskutiert wurde. Der Beginn von dem ewigen Hin und Her zwischen staatlich überhöhter Huldigung und lebensbedrohlicher Ungnade. Das Stadion wurde also immer wichtiger für ihn. Hier konnte er einen Moment den Druck, den Alltag verdrängen. Er selbst formulierte das einmal so:
Das Stadion ist in diesem Land der einzige Ort, wo man laut die Wahrheit über das sagen kann, was man sieht.
1930 stellte Schostakowitsch einen Auftrag fertig, ein Sportballett zu komponieren. Darin gewinnt das ideologisch überlegene sozialistische Fußballteam gegen ein kapitalistisches. Titel des Werks: Das goldene Zeitalter. Die Sowjetfußballer reisen auf der Bühne ins Ausland, wo sie korrupter Schieberei und lasziver Dekadenz begegnen. Und Schostakowitsch nutzte diese Konstellation, ein Schelm, der Böses dabei denkt, und schrieb dem gegnerischen Team jene Musik zu, die in seinem Land verteufelt war. Cancan, Jazz, Charleston. Und das in Pforte für die große Bühne. Gleich nach der Uraufführung verschwand das Ballett in der Versenkung. Erst seit den 1980er Jahren wurde es mit verändertem Handlungsverlauf wieder auf die Bühne gebracht, der Musik wegen. Seine musikalischen Einfälle dafür dürfte Schostakowitsch zwischen seine Fußballergebnisse notiert haben, in genau jenes Notizbuch, das er immer in seiner Aktentasche mit sich trug. Neben Notenzeilen setzte er Tabellen mit Ergebnissen. Einige kurze Spielberichte und vor allem die Namen der Torschützen. Heute sind diese Aufzeichnungen wichtige Quellen aus der Zeit des Sozialismus. Noch einmal Katja Petrowskaja.
Es ist Namen der Torschütze ausradiert, um zu sagen, das war ein kollektiver Sieg und nicht der Sieg von einem Menschen. Und Schostakowitsch versucht, diese individuelle Geschichte zu behalten. Und das ist das Interessante. Also die einzige wahre Fußballstatistik, schreibt Schostakowitsch. Also es ist unfassbar.
Und Dimitri war auch dann noch Fan, als sein Club im Mittelfeld der Klasse hängen blieb.
Diese Anhängerschaft bringt manchmal mehr Frustration als Freude.
Aber als russischer Fan ist man nun mal wörtlich übersetzt krank für seine Mannschaft. Boljet. Und wer mit ihr leidet, feiert auch mit ihr. Und so lud Schostakowitsch auch die gesamte Mannschaft zu sich nach Hause ein. Der Komponist in seiner ganz eigenen Welt, klavierspielend inmitten seiner Zenit-Kumpels. Seine Wohnung quoll über von Fußballmagazinen und Briefen, die Freunde schrieben nach diversen Fußballereignissen. Radio und Fernsehen wurden vor allem genutzt, um die aktuellen Spiele mitzuerleben. Selbst an seinem letzten Lebenstag hatte er sich fußballschauend ins Krankenhausbett gelegt. Und so verwundert es nicht, dass ihn das amerikanische Time Magazine 1942 in seiner Reportage zitierte:
Der Gipfel der Freude ist nicht der Moment, wenn man mit einer Sinfonie fertig ist, sondern wenn du heiser bist vom Rufen, deine Hände vom Klatschen brennen, deine Lippen trocken sind und du einen Schluck von deinem zweiten Bier nimmst, nachdem du mit 90.000 anderen Zuschauern darum gekämpft hast, den Sieg deiner Lieblingsmannschaft zu feiern.
Deutschlandfunk Musikjournal.